Ja, mag auch Reginald Fessen sind beabsichtigte oder unbeabsichtigte Radiosendungen von Heiligabend vom 24. Dezember 1906 uns noch am Jahresanfang 2007 ein bisschen im Ohr resonieren. Auch in den USA beginnt Radio als Programm erst im November 1920, in anderen Ländern erst später. Da beginnt Radio im klassischen Sinn. Und was endet, ist die medienarchäologische Epoche von Radio, in der nicht strukturierter makrozeitlicher Programmfluss, sondern die elektromagnetischen Frequenzen selbst die vornehmste Botschaft des Mediums waren, wie sie im zeitkritischen Bereich buchstäblich als Funken oszillieren. Nicht die Eigenzeit elektronischer Medien, sondern der altbackene historische Diskurs erzeugt die Logik kalendarischer Erinnerungszyklen gemäß dem Gesetz symbolischer Zahlen in unserem vom Dezimalsystem beherrschten Kultur. 100 Jahre Radio ist für unsere Kultur besonders attraktiv, während beispielsweise die Altbabylonier vielmehr schon etwas feiern würden, wenn es 60 Jahre ist, im Sechserdezimalsystem. Und da stoßen wir allerdings auch prompt auf den ersten vollröhrenbetriebenen Computer, darauf komme ich gleich zurück. Welchen Sinn machen Jahreszahlen über den Beginn des Radios, außer dass sie zur Freude von heutigen Rundfunkanstalten eine ganze Serie von Geburtstagen produzieren? Das wäre dann im Fall der ersten öffentlichen USA-Radiosendung bis zum Jahr 2020. Da steht noch was bevor. In Wien, bekannt, die RAFAX sendet seit 1924 amtliche Nachrichten und Musik für Detektorempfänger. All diese Daten, so meine These, waren nicht der Anfang, sondern das Ende von Radio als Medienproduzent von Medienwissen. Der Beginn von Rundfunk als Massenmedium meint schon ein anderes Radio. Also ich würde diesen Bruch hart setzen. Auf den ersten Blick begehen wir hier einen medienhistorischen Geburtstag, ein Jahrhundert Radio. Doch ist Radio, wenn ein Radio läuft, je in einem historischen Zustand und nicht vielmehr in einem immer nur gegenwärtigen? Nur scheinbar fügt sich das Medium der Logik historischer Epochenbegriffe. Tatsächlich unterläuft es dieselbe und setzt eine andere zeitliche Ökonomie. Wenn etwa aus einem alten, röhrenbestückten Radio, ich habe das zum Beispiel schlicht mit einem Volksempfänger so persönlich dann auch erlebt, sofern es heute noch mit Strom und mit 220 Volt noch sehr erfolgreich betrieben werden kann. Wenn also aus einem solchen Gerät von 1935 heute ein Radioton ertönt, ist daran ja gerade nicht die Historie hörbar. So praktiziert ein Röhrenradio eine Art gestauchte Zeit hinsichtlich unserer Sinneswahrnehmung. Unsere Sinne nehmen immer nur radikal gegenwärtig Radio war, obwohl ich ein Ding vor mir stehen habe, das mir sagt, ich komme aus 1935 und gehöre zur Epoche des Volksempfängers. Da gibt es eine riesige Kluft zwischen unserer Sinnesverarbeitung von dem, was als Radio passiert, und dem, was unser historisches Wissen damit einordnen will. Damit wird also der historische Sinn von der Sinneswahrnehmung selbst unterlaufen. Und die Sinneswahrnehmung ist dem Medium Radio viel näher als der historische Sinn, mit dem wir das Radio dann einordnen. Das ist ein Produkt der schriftfixierten Historiografie. Stellen wir die Frage nach der Zeitlichkeit elektronischer Medien, von denen Radio nun anerkanntermaßen eines ist. Stellen wir die Frage nach Sein und Zeit des Radios. Scheinbar historische Medienobjekte wie ein altes Radio sind reine Gegenwart, sobald sie funktionieren. Das gilt für alle elektronischen Medien. Dass sie erst dann Medien sind, wenn sie im Vollzug sind, und dann sind sie gerade in einem nicht-historischen Zustand. Das ist schon ein Paradox. Martin Heidegger fragte schon 1927, Zitat, inwiefern ist dieses Zeug geschichtlich, wo es doch noch nicht vergangen ist? Oder haben diese Dinge, obwohl sie heute noch vorhanden sind, doch etwas Vergangenes an sich? Vergangen ist, und ich füge jetzt ein, auch nach 100 Jahren Radio, nichts anderes als die Welt, innerhalb derer sie zu einem Zusammenhang gehörig als Zuhandenes begegneten und von einem besorgenden, in der Welt seienden Dasein gebraucht wurden. Das vormals Innerweltliche jener Welt aber ist noch vorhanden, so Heidegger. Die innerweltliche Zuhandenheit von Radio vor 100 Jahren, wenn wir uns an diese Zeitvorgabe halten, weist punktgenau auf ein medienepistemisches Artefakt im Kern des Radios, die damals neue Elektronenröhre, ein elektrotechnisches Artefakt im Zwischenraum vom Radio selbst, im Grunde seine Seele. Im Jahr 1906, in dem Lee de Forest seine Triodenröhre patentierte, war Radio vor allem noch ein epistemisches Ding zur Hervorbringung von Wissen über das Wesen elektromagnetischer Wellen an sich. Der Wiener Telefonfabrikbesitzer Robert von Lieben meldete im gleichen Jahr die Verstärkerröhre als Kathodenstrahlrelais zum Patent an. Ein Satz aus der Berliner Rede Albert Einsteins vom 22. August 1930 zur Eröffnung der 7. großen deutschen Funkausstellung und Phonoschau sagte es prägnant adressiert an verehrte An- und Abwesende: Gedenket besonders auch Liebens, der in der elektrischen Ventilröhre ein unvergleichliches Spürorgan für elektrische Schwingungen erdachte, das sich zugleich als ideal einfaches Instrument zur Erzeugung elektrischer Schwingungen herausstellte. Die Schwingungen, das ist die Botschaft des Radios, nicht der Inhalt, nicht Sprache, nicht Musik. De Forest und Liebens Patente kopieren sich quasi fast dann in den nächsten Jahren gegenseitig, schaukeln sich auf. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf die technischen Fakten der Rückkopplung des Witzes an dieser Technologie ein, sondern zitiere aus derselben Rede Einsteins gleich weiter. Da heißt es nämlich wenige Sätze später: Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik, wo der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. Und das passiert uns oder passierte lange Zeit, wenn wir Radio hörten und im Grunde über das Wesen der Radioröhre, die Radio hören lässt, wenig wussten. Schauen wir also nicht nur auf die Rolle, welche die Röhre im Radio spielt, sondern schauen wir in die Röhre selbst und erfassen 100 Jahre Radio als 100 Jahre Elektronenröhre. Nur wenn wir Radio nicht als Massenmedium und Sendeformat, sondern von seinem konkreten epistemischen Ding der Elektronenröhre her betrachten, ergeben sich Bezüge einer Medienzeitlichkeit, die quer zur eigentlichen klassischen Radiogeschichte steht. Eine Medientheorie der Elektronenröhre sucht nämlich zum Pluralismus beizutragen. Die Röhre ist ein Basismedium, das transversal verschiedenste Medienkomplexe verbindet. Radio, das Oszilloskop, Fernsehen, den Computer und noch mehr. Medienepistemische Dinge dieser Art stehen quer zu allen Geschichten, die Medien nur als Massenmedien werden, solcher Technologien ausdifferenzieren. Die medienarchäologische Frühphase des Radios stellt also nicht schlicht die Vorgeschichte, sondern die Alternative zum Massenmedium Radio dar. Als Heinrich Hertz entdeckte, dass elektromagnetische Wellen sich durch hochfrequente Erregung eines offenen Schwingkreises in den Raum ausbreiten, war das Ergebnis einer Forschungsfrage. Rundfunk, denn er wollte ein mathematisches Modell von Maxwell nachweisen, dass eben Lichtwellen prinzipiell sich wie elektromagnetische Wellen verhalten. Gehen nur in eine Forschungsfrage. Rundfunk meinte zunächst gerade nicht Sprache und Musik, sondern Funkwellen zur drahtlosen Telegrafie, vor allem die Radiotelegrafie im Schiffsfunk nach 1900. Radio wurde dementsprechend wortwörtlich genommen, um die physikalischen Eigenschaften elektromagnetischer Felder zu betonen, nämlich die Radialwirkung der Wellen. Broadcasting also auf physikalischer Ebene. Es ist also zu kurz gegriffen, Radio schlicht als ein Gerät zum Empfang von Hörfunksendungen zu definieren und damit primär dessen Inhalte zu meinen. Vom Radius, und ich wurde, glaube ich, eben gefragt, was von meiner Altphilologie übrig geblieben ist, aber vom Radius, also vom Strahl her gedacht, ist die Botschaft des Radios vor allem das Medium. Elektromagnetische Wellen und hochfrequente elektrische Signale, Sendung und dann vielleicht am Ende übersetzt Schall. Diese Botschaft ist es, die Radio unter der Hand, also latent gegenüber allen anderen Begriffen fortwährend verkündet, allem manifesten Programm Sinn zum Trotz. Und wie gesagt, unsere Sinne, die spüren das ganz genau. Der Rundfunk des 20. Jahrhunderts war eine fortwährende Massage im Sinne von McLuhans für die in der abendländischen Kultur gültige Wahrnehmung von Klang. Für mich das eigentliche Interessante am Radio dann, wenn es audifiziert ist. Die elektronische Transformation von Rede in Signale, von Signalen in Wellen, in Aufzeichnung und Abstrahlung hat im kollektiven Bewusstsein eingeprägt, und zwar im ganzen 20. Jahrhundert, dass sprachliche Bedeutung im Medien immer zu Klang gerät, Klang zum Signal wird, Signal zu Rauschen werden kann. Selbst die Stimme von Führern und Diktatoren war damit nichts weiter als eine Welle in der Luft, wie es der Audiokünstler und Medienkünstler Paul de Marinis so schön betont. Doch überall, wo keine universitären Ausstattungen, solche rein wissenschaftlichen Forschungsexperimente wie die von Heinrich Hertz staatlich finanzierten, waren Geister wie Thomas Alva Edison gezwungen, ihre Forschung durch Vermarktung selbst zu finanzieren. Gleich Guglielmo Marconi, der Popows Petersburger Versuche mit dem Coherer als Gewittermelder aufgriff und mit der Idee einer Sendeantenne kombinierte. Analog zu Edison war auch Marconi gezwungen, seine Erfindung als Geschäft zu finanzieren. Er praktiziert drahtlose Telegrafie. 1901 wird in Anwendung elektromagnetischer Wellen für den Transport informativer Signale der Atlantik überbrückt. Aber Wireless ist eben nicht schon immer das Synonym für Radio gewesen. Das Patent von Marconis Ingenieur John Ambrose Fleming entwickelte den von Edison entdeckten Effekt an Glühbirnen weiter, demzufolge Strom von Glühfaden in einer eingeschlossenen Elektrode fließen kann, auch wenn keine direkte Verbindung herrscht. Da ist also das Wireless erstmal innerhalb der Glühbirne selbst angesiedelt. Der Effekt, den Edison sich als Effekt patentieren lässt und noch nicht so richtig weiß, was er denn daraus macht, das wird ja dann genau aufgegriffen. Umso härter ist der medienepistemische Bruch, wenn wir über die Geburtsdaten von Radio spekulieren. Um zu den Anfängen von drahtloser Übertragung von Sprache und Musik zu gelangen, müssen wir uns von den Funkenstrecken der ersten Sender trennen. Denn sie erzeugten bekanntlich nur gedämpfte, impulsförmige Wellen, für Töne und Klänge schwer zu gebrauchen. Womit auch erklärt ist, warum Heinrich Hertz bei seinen Versuchen eben nicht schon an Radioinhalte denken wollte. Seine Funkenübertragung ist dafür nicht geeignet gewesen. Früher Rundfunk stand zunächst dem Morsecode näher als dem Radio. Oder anders formuliert, er war buchstäblich digital, bevor er durch Sprach- und Musikmodulation zum Analogmedium wurde, wie wir es klassischerweise nennen, und die Digitalität ihr Re-Entry erst wieder durch Pulse-Code-Modulation vollzog. Womit Radio dann heute tatsächlich wieder zu einem Ursprung zurückkehrt. Von daher ist eine weitere Erinnerung an das Jahr 1906, als die Weltfunkkonferenz in Berlin den Umgang mit Funk regelte, angebracht. Doch erst mit der Einführung der Röhrentechnik tritt auf Dauer an die Stelle der Morsezeichen die menschliche Stimme respektive Musik. Radio ist die Funktion einer technologischen Eskalation eben besagter Elektronenröhre. Denn die Wellen, welche von einer Röhre ausgestrahlt werden, sind ganz anderer Natur als die der Funkenstrecke, da die Röhre als Audionschaltung gleichmäßig und stetig abstrahlt. Es werden nicht mehr elektromagnetische Funken als kodierte Information gesendet, wie im Morsecode, sondern sie selbst bilden ein hochfrequentes Medium. Also wir haben es hier immer mit einem Medium im Medium zu tun, über das dann niederfrequente Signale, Sprache, Musik geschickt werden können. In Amerika schaltete die Röhre rasch durch zum Massenmedium Radio, das werden wir sicher von Wolfgang Hagen hören, während sie im funkenorientierten Alteuropa, wie ich sagen möchte, in hohem Maße lange vor allem ein Ding des Wissens, des Wissenwollens, ein Ding der und zur Erforschung blieb. Als Heinrich Hertz mit seiner Experimentalanordnung nachwies, dass sich von Funken erzeugte elektromagnetische Wellen prinzipiell wie Lichtwellen verhalten, war dies nicht der Anfang von Radio als Massenmedium, sondern der Endpunkt einer Frage angewandter Medientheorie. Eine Eskalation der aristotelischen Frage nach dem, was in dem Zwischenraum passiert. Im engeren Sinne war Hertz' Experiment als messmedientechnische Verifikation gedacht, nämlich als empirischer Nachweis eines seinerseits theoriegebenden Gedankens, Maxwells mathematischer Berechnung, des von Michael Faraday entdeckten elektromagnetischen Feldes, nachdem ebenso zufällig wie notwendig die surrealistische Nähe einer Magnetnadel auf dem Experimentiertisch in Oersteds Vorlesung beim Durchleiten eines Stromstoßes durch einen Draht, dessen Ablenkung gezeigt hatte. Das Labor war dafür einen Moment Medientheater. Und Faraday stellte mit dem Neologismus eines elektromagnetischen Feldes zumindest den Begriff auf solide Grundlagen, die dann mathematisch durchgerechnet wurden und dann wieder im Experiment technisch eingeholt wurden. Das ist im Grunde auch Alteuropa, dieses Wissen wollen, dieser Mechanismus von Wissen und Experiment. Nun, das alles ist musiklos am Werk. Und die medienarchäologische Frage versucht dann eben die Unsicherheit über die Frage, wo denn Radiogeschichte beginnt, als Wissen produktiv zu machen. Das ist dann eher eine Zickzacklinie, die beschrieben wird. Ich überspringe die Kultur des Rauschens und möchte daran erinnern, dass die Radioröhre ja dann im Computing eine ganz interessante parallele Rolle erfüllt hat. Nachdem die 100-jährige Röhre aus dem Radio verschwunden ist, können wir sie ausgerechnet im Zusammenhang mit Computing erneut feiern, je nach Perspektive, nämlich jetzt als ungefähr 60-Jahresfeier. Die entscheidende Eskalation der Verstärkerröhre war es, wie erwähnt, dass sie zur Rückkopplung begabt wurde. Dies machte nicht nur Radio massenhaft möglich, sondern auch in der Rückkopplung einen Spezialfall, der abzweigend davon unabsehbare Folgen zeitigen sollte. Elektronenröhren wurden dazu gebracht, ihre Eingangssignale nicht mehr schlicht analog zu verstärken, sondern digital auszugeben und damit rechenbar zu machen. Die Röhre selbst zählt zwar nicht, sie selbst nicht, und erkennt auch nicht, ob sie analoge oder digitale Signale überträgt. Doch durch Überlagerung analoger Schwingungen können digitale Signale überzeugt werden. Vormals Durchgangsmedium für Elektronen- und Radioströme kann die Röhre plötzlich, geschaltet als Zwilling in einem Eccles-Jordan-Schaltkreis, selbst als Speicher für eine Binärstelle dienen. Die Kombination von zwei elektronischen Röhren als Relais ist effektiv ein Flip-Flop, eine elektronische Triggerschaltung. Die Elektronenröhre ist ein medienepistemisches Ding, insofern sie gleichzeitig konkret wie paradigmatisch ist. Was bei Edison noch sehr konkret war, etwa die Glühbirne, erscheint bei DeForest schon nicht mehr als gezeichnete Birne, sondern als technische Zeichnung. Er entwirft es als technische Zeichnung, als Schaltung zum symbolischen Übergehen. Und auf dieser Schaltungsebene kann die Röhre dann sogar ihr eigenes Ende überleben, denn mit dem Transistor ist ja nach wie vor ein Halbleiter mit röhrenähnlicher Relaiswirkung am Werk, allerdings thermisch weniger anfällig, ein cooles Medium. Vom Funken vertraut, verzielt sich also mit der Radioröhre dann phasenverschoben am Computer etwas ganz Ähnliches. Da ist zuerst das elektromagnetische Relais in Konrad Zuses Z1, dann der röhrenbetriebene Computer, der ENIAC. In Österreich baut Heinz Zemmerneck 58 schließlich das Mailüfterl, einen vollen Transistorrechner. 100 Jahre, hier dann plötzlich 90. Schon Schottkys Tetrode von 1916 realisierte eine Form des integrierten Schaltkreises. Vollends gilt dies für die von Manfred von Ardenne mitentwickelte Löwe-Dreifachröhre 3NF von 1926, zentrales Bauteil des legendären Löwe-Ortsempfängers OE333, der aufgrund seines niedrigen Preises dem privaten Radio zum Durchbruch verhalf. Dann sind es 80 Jahre Röhre. Die 3NF, also drei Röhren in einer Röhre, stellen in einem gläsernen Vakuumraum die Vereinigung dreier Röhrensysteme mit eingeschmolzenen 4 Widerständen und 2 Kondensatoren da, also ein wunderschönes Teil, wenn man es sich in seiner Größe so anschaut, und ist eine Form erster integrierter Schaltung der Welt, der Medien im dreidimensionalen Raum. Der medienepistemische Querbezug dieser Röhre besteht tatsächlich eher zum Computer als zum Radio, obwohl sie natürlich im Radio eingesetzt wurde. Als integrierte Widerstandskopplungsschaltung transzendiert sich hier die Röhre selbst, nur dass sie in Form der 3NF nicht logisches, sondern analoges Steuerelement eines Elektronenflusses ist. Die eigentlich integrierte Schaltung im Computer, wie sie dann konzipiert wird 1959, zeichnet sich dann dadurch aus, dass die Verdrahtung hier in den zweidimensionalen Raum als lithografisches Verfahren verflacht. Die Röhre, wie sie dann von Jacques Lacan in der Nachfolge Sigmund Freuds als Schaltelement analog zu der Art und Weise, wie unsere Synapsen feuern im Gehirn, dann nochmal eine Karriere erlebt hat. Jacques Lacan sagt in einer seiner Vorlesungen, all jene, die mit dem Radio hantiert haben, kennen das, eine Triodenröhre. So konkret vergleicht die Erforschung des Unbewussten das Funktionieren unseres Gehirns mit der Röhrentechnologie. Die ist ja wahr geworden, und Klaus Pias, der hier auch sitzt, weiß das am besten, die früher Kybernetik versucht hat, mit Röhrentechnologie die Funktionsweise von Nervenschaltungen in unserem Gehirn selbst zu simulieren oder zu emulieren, wäre hier fast zu sagen. In dem Moment aber, wo die Röhre eben nicht für Radiozwecke eingesetzt wird, sondern als digitales Schaltelement in Computern, wechselt sie ihren Seinsstatus. Auch ohne nur einen Deut ihrer technischen Fassung als trägheitslose Steuerung eines Stroms zu ändern. Sie ist immer noch dieselbe. So trennt die Elektronenröhre zwei Epochen und Mediensysteme ganz unhistorisch in ihrer puren medienarchäologischen Ansteuerung. Die Röhre fungiert als Medium für elektromathematische Kalkulationen schon zur Halbwertszeit jener Epoche von 100 Jahren Radio, nämlich vor 50 Jahren Computer. Die analoge Elektronenröhre der Radiotechnik steht am Anfang wie am Ende in Bezug zum Digitalen, zum diskreten Medium Telegrafie und zum Beginn digitaler Computer. Hier schließt sich eine Geschichte zu einer Art Figur der Möbius-Schleife, und das heißt, die Gegenwart steht unter den umgekehrten Vorzeichen ihrer Vergangenheit. Und tatsächlich komme ich jetzt hier allmählich zum Schluss, denn wenn wir die Frage nach 100 Jahren Radio nicht nur massenmedienhistorisch, sondern auch mathematisch angehen, und die Medien, von denen wir reden, sind nicht nur technologische und elektrotechnische, sondern technomathematische Medien, sieht sie schlagartig anders aus. Das digitale Radio ist nicht das Ende des Analogen. Jean-Baptiste Fourier hat Anfang des 19. Jahrhunderts mit seiner analytischen Theorie der Wärme nachgewiesen, dass selbst unstetige Signale, also auch digitale Impulse, approximativ als Summe von analogen Einzelschwingungen aufgefasst werden können, mithin also das sogenannte Digitale in den Grenzen des Analogen beschrieben werden kann. Und das Sampling-Theorem lässt analoge Signale digital derart reproduzierbar werden, dass sie nicht nur unseren menschlichen Sinnen mit ihren begrenzten Nervenreizverarbeitungsgeschwindigkeiten gegenüber als Original in High Fidelity erscheinen, sondern tatsächlich der komplette Informationsgehalt aufrechterhalten wird. Längst kann digitales Radio die ästhetische Anmutung analogen Radios damit auch simulieren. Wenn nun die geradezu radioaktive Halbwertszeit von 100 Jahren Radioröhre zwangsläufig an 50 Jahren Computer erinnert, sind wir bei der Computermusik auf Röhrenbasis, seitdem Lejaran Hiller an der Universität von Illinois vor 50 Jahren erstmals einen Computer dazu brachte, eine Komposition eines Musikstücks zu generieren, resultierend in der bekannten Iliac Suite für Streichquartett. Ebenfalls vor 50 Jahren realisierte Max Matthews in den Laboratorien der Bell Company die ersten synthetischen Klänge mit digitaler Technik, die realen Töne. Die Elektronenröhre in diesem Computereinsatz ist in der Tat ein Moment, wo das Zusammenspiel von Materialität und Codierung an den abendländischen Zusammenhang von Musik und Mathematik erinnert, wie es unser Kollege Friedrich Kittler seit neuestem betont. Wenn Elektronenröhren einmal in Schwingungen, in Oszillation gebracht sind, beginnen sie nicht nur als Sender oder Empfänger Radio zum Ertönen zu bringen. Gerade weil sie oszillieren, waren sie ebenso einsetzbar für die mathematische Synchronisation von Datentakten als technologische Form musikalischer Harmonie, was für frühe Röhrencomputer vom Typus ENIAC, und der Computer ist 60 Jahre alt geworden, nichts anderes als Computing as Techno meint, sobald wir, und damit möchte ich enden, seine Taktraten dieses von 16.000 Röhren betriebenen Computers, sobald wir eine Cycling-Unit audifizieren, mein Mitarbeiter Martin Calais hat das im Musikkompositionsprogramm Super Collider getan, und plötzlich können Sie den Computer, den Röhrencomputer hören. Bitte spielen Sie dieses Tonstück ein. Welturaufführung von 50, 60 Jahren Röhrencomputermusik möchte ich enden. Danke.